Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, nachdem jetzt das erste Team aus den Playoffs rausgeflogen ist und das zweite auch uns noch nicht die Chicago Bulls waren. Unfassbar, liegt aber glaube ich eher am Plan der NBA, dass mehrere Tage Pause sind oder schon zweimal mehrere Tage Pause waren. Auf jeden Fall gibt es natürlich genug zu besprechen noch. Alte Serien, die schon vorbei sind, Serien, die noch mittendrin sind, Serien, die uns überraschen. Und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der nach dem Celtics-Sweep sicherlich mal wieder absolut ungezügelte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, Celtics-Sweep, Stichwort. Ich muss sagen, so seit diesem Sweep klingeln mir so ein bisschen die Ohren. es war sehr laut danach.
Wie meinst du?
Keine Ahnung, man fragt sich jetzt mittlerweile, wie gut ist KD wirklich? Wer fährt Bus? Wer ist der mieseste Teamkollege, seit sich, T-Rex und Triceratops zum Frühstück getroffen haben? Es ist schon ein bisschen laut geworden, oder? So nach dem Netz aus. Es scheint so, als hätten auch einige so ein bisschen, naja, drauf gewartet, ist vielleicht übertrieben, aber es hätte sich etwas angestaut im Laufe der Saison.
Ja, es kommt da, glaube ich, auch einfach viel zusammen, weil, also du hast nicht nur mit den Celtics eine relativ laute Fanbase, wo auch, also sehr viele von den bekannten US-Journalisten kommen aus Boston oder der Gegend und haben natürlich auch ihre Plattform.
Warum eigentlich? Was ist in Boston, dass da...
Es gibt in Massachusetts gute Colleges. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist. Ja. Ich meine, die Celtics waren früher ja mal sehr gut.
War mal gut.
Von daher,
jetzt sind sie wieder ganz gut.
Ich meine, wenn du halt so in den 80er Jahren deine prägende Sportzeit hattest, dann und an der Ostküste bist, dann kannst du schon wahrscheinlich relativ leicht Celtics-Fan werden. Also vielleicht konzentriert es sich deshalb. Wäre so eine Theorie.
Möglich.
Es gibt ja auch Leute aus Chicago, die sind dann aus den 90ern.
Die sind aus den 90ern.
Ja.
Oder aus München, die sind auch aus den 90ern.
Eben.
Wenn du, ja.
Naja, ich glaube. Es gibt halt einerseits das, es gibt dann eine ziemlich große Fraktion, die Kyrie nicht leiden kann, aus Gründen. Es gibt auch eine ziemlich große Fraktion, die KD nicht mag. Und es gibt eine sehr große Fraktion, die LeBron mag und jetzt endlich mal wieder was zu feiern hat. So ein bisschen, nachdem die Saison halt zu kotzen war und man dann denkt, okay, aber wenigstens das
klappt halt auch nicht.
Und LeBron mit 33 hat noch einen Kadaver von einem Team in die Finals getragen. Okay, die mit 33 fliegt raus. Das heißt natürlich, okay, die Debatte, obwohl das nichts miteinander zu tun hat, in Wirklichkeit jetzt gerade.
Das hat nichts miteinander zu tun, oder was?
Ja, genau. Also
bist du sicher? Bist du dir ganz sicher?
Ich habe das Argument gesehen, dass LeBron ja genau dieses Celtics-Team im Alleingang besiegt hat. Wo man so denkt, okay, ja. Ich glaube, seit 2018 sind der damalige Rookie Jason Tatum natürlich, der ist natürlich genauso wie jetzt. Der damalige Zweitjahres.
Immer noch 19.
Jalen Brown. Ja, er ist immer noch 19, aber ein gut entwickelter 19-Jähriger.
Ja, stimmt. Sind draufgepackt.
Ja, und Al Horford war noch in seiner Prime. Das ist natürlich durch. Also eigentlich
hat LeBron damals sogar besser
als Celtics-Team gespielt. Ja, Scary Terry war da ja auch noch dabei.
Ja, und sie hatten keinen Rookie-Headcoach damals.
Eben.
Also eigentlich, ne? Ja, gut. Damit ist die Debatte eigentlich ein für alle Mal erledigt.
Super Argument. Naja, also, ich meine. So eine gewisse Schadenfreude war ja bei mir irgendwie schon auch da, wobei es eigentlich mehr eine Freude darüber war, wie gut die Celtics halt aussahen, natürlich. Ja. Aber es ist einfach auch ein bisschen lustig, muss man schon dazu sagen. Einfach, wenn man vor allem so ein paar alte Zitate ausgräbt, gerade von Kyrie. Ja, ich sehe eigentlich nicht, dass wir einen Head Coach brauchen. Ja, wir können ja alle der General Manager sein. So, okay, cool. Wir können ja gleich noch, also wir reden ja gleich noch ein bisschen mehr über die Nets. Aber es ist halt laut, es ist ein Team, das viel auf sich zieht. Was mir dabei ein kleines bisschen zu wenig gesagt wird, ist, wie stark einfach die Celtics waren in dieser Serie, wie gut sie aussehen. Aber gleichzeitig, wir haben ja auch noch mindestens eine weitere Serie Zeit, um darüber zu reden, wie gut Boston ist. Von daher, die Nets sind jetzt halt raus.
Das finde ich aber, glaube ich, das ist genau der Punkt, der mich dann so ein bisschen triggert immer. Also, dass man immer so tut, also es gibt, wie gesagt, wir sprechen ja gleich noch intensiver drüber, aber es gibt sicherlich Gründe, weshalb es bei den Nets gelaufen ist, wie es bei den Nets gelaufen ist. Aber ein ganz großer Grund sind halt die Celtics.
Ja.
Und da darf, also...
Und jedes Spiel war knapp, ne, muss man auch dazu sagen.
Ja, also es hätte, also Spiel 1 kann ganz schnell ganz anders laufen, wenn zwei oder vor allem einer nicht einschläft. Klar, passiert vielleicht, aber auch da, selbst da, wenn Marcus Smart nicht so ein smartes Play hinlegt. aber von daher, ja, es ist halt schon auch so ein bisschen eine Frage der Perspektive, die ich dann wählen will. Und man darf es von allen Seiten anschauen, aber momentan eben die laute Seite ist halt die, die wir gerade angesprochen haben. Aber lass mal nicht so viel drüber reden, dass wir nicht dann jetzt schon vorgreifen und auf einmal mittendrin sind, weil wir müssen ja auch noch einen kleinen Shoutout geben an den Most Improved Player der Nationalen Basketball-Assoziation, Ja Morant, der gleich dann auch, ja, natürlich sehr Instagram und Social Media wirksam, seinen Award in der Küche von Desmond Bane platziert hat und gesagt hat,
that's
the real MIP. Sagt viel über Ja Morant als Teamkollegen aus, auch so die Aussagen rundherum, wie er quasi auch die anderen mit einbezieht, die anderen Finalisten und sowas. Also ja, ist irgendwie, ist Ja so ein bisschen der geschrumpfte Giannis? Kann man Ja eigentlich auch nicht mögen? Also außer man sitzt in Chicago und ist einfach frustriert, dass es scheiße läuft.
Ja gut, immer diese Bulls, Gottverdammt, sie haben doch nichts damit zu tun. Egal.
Ja, ich würde jetzt... Du hast dich am Montag, hast du dich ja echauffiert, dass Giannis ausgebuht wurde. Sonntag.
Das stimmt.
Das nochmal kurz.
Nee, ich glaube, der Unterschied zwischen Morant und Giannis, also gerade so, was den jungen Morant angeht, der hat halt einfach eine große Klappe. Die hatte Giannis ja eigentlich nie. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Giannis hat irgendwann sein Robbenbaby Mean Mark irgendwie trainiert und aufgesetzt und so. Also mittlerweile, der spielt ja schon auch mit einer gewissen Ausstrahlung mittlerweile, aber Morant ist da schon eine andere Hausnummer. Aber ich finde auch, dass er momentan so von den jungen Spielern in der Liga, er und Anthony Edwards eigentlich sind so diejenigen, wo man denkt, okay, die haben einfach nicht nur ein geiles Spiel und kranke Athletik, sondern halt auch so ein Charisma, was einfach sehr, sehr, sehr anziehend ist. Aber es wird bei Morant in den nächsten 2-3 Jahren irgendwann den Hater-Turn geben. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ne? Das wird, also passiert ja sowieso bei jedem irgendwann.
Ja.
Bei ihnen, der kann ja gar nicht werfen und solche Sachen. Das wird alles kommen. Deswegen genießt es, solange es geht. Und zwischen Spiel 4 und 5 war er offensichtlich auch Most Improved Player. Wir haben ja am Montag noch darüber geredet, dass irgendwie er nicht ganz so explosiv, nicht ganz so spritzig aussieht teilweise in der Serie, dass er noch nicht so wirklich einen Stempel aufdrücken konnte. Konnte er jetzt.
Konnte er. Nicht nur per Dunk, auch per Drives und natürlich per Game Winner. Und Ende war sehr, sehr wild. Und mal wieder zeigt sich, es ist ganz interessant, weil letztens wurde irgendwann habe ich irgendwo von Last Dance dieses Ding von Michael Jordan nochmal gesehen, die Szene, wo er mit Baseballschläger da sitzt und Zigarre.
Ja.
Und dann sagt so, zu reden, wenn man vorne ist, ist ganz einfach. Aber fangt mal an zu reden, wenn es 0-0 steht. So. Karl Towns hat ein bisschen früh angefangen zu reden oder beziehungsweise zu gestikulieren.
Ja. Karl Towns und Patrick Beverly ist der schlimmste Mentor, den du haben kannst, was sowas angeht. Pat Beverly hat ja irgendwie auch so diese Too-Small-Geste gemacht in Richtung von
Morant. Die macht er die ganze Zeit bei Morant. Ja. Jedes Mal, wenn er gegen Morant scored,
Man sich sagt, Alter, pinkel doch nicht jedem ans Bein oder spar dir das doch vielleicht kurz. Und dann fällt es halt doch wieder zusammen. Also die Wolves sind, ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, auch am Montag, sie sind einfach ein dusseliges Team und sie schießen sich sehr gerne selbst wieder in den Fuß. Und das haben sie jetzt offensichtlich auch wieder hinbekommen.
Ja, und was du sagst, dass Pat Beverly in der Hinsicht der denkbar schlechteste Mentor ist, das denke ich mir die ganze Saison schon, weil Karl Towns war ja früher eher zurückhaltend. Und es ist ja okay, also man hat ja immer so ein bisschen mehr Aggressivität quasi auch halt im Spiel von Towns gefordert und dass er so ein bisschen, aber es ist halt jetzt, wirkt es halt irgendwie so ein bisschen ja gewollt oder halt eben so ich mach, was Pat macht, egal, ob ich mich jetzt damit wohlfühle oder nicht oder beziehungsweise ich tue es jetzt einfach, vielleicht unterstelle ich ihm damit auch was, aber es geht halt irgendwie dann doch zu oft nach hinten los in letzter Zeit.
Ja, das sieht halt auch echt übel aus, wenn es losgeht, also
ja.
Gespür für die Situation. Das ist must improve. So, das gibt's ja immer auf den.
Kann auch noch kommen.
Ja, pre-draft. So oft, wenn du Strengths und Weaknesses und must improve, Awareness und so. Das wäre vielleicht einfach noch ein Thema für dieses ganze.
Ich meine, er ist ja was den Willen angeht auch noch in seiner Rookie-Saison, Towns. Also von daher ist da ja auch noch Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Ja. Also von daher geben wir ihm mal den neuen. Und die Serie ist ja noch nicht vorbei. Ihr habt jetzt ein paar Mal schon gehört, wir haben am Montag drüber gesprochen, Aber ihr denkt, wie Montag? Keine Ahnung, haben wir Kaffee getrunken? Haben wir telefoniert? Nein. Wir waren bei Patreon. Denn unter patreon.com/korbiger Podcast und Korbiger mit
AE
so sieht das aus, gibt's einerseits eben Extra-Content. Und dieser Extra-Content während der Playoffs beinhaltet meistens, dass wir uns nach dem Wochenende zusammensetzen und so über die Spiele zwischen Mittwoch beziehungsweise die Serien zwischen Freitag und Sonntag sprechen. Das ist so der Plan. Auf jeden Fall werden wir euch da so ein kleines Update geben jedes Mal, wie wir die ganzen Geschichten so sehen. Wir tun das einerseits natürlich, weil wir uns freuen, dass ihr da seid und natürlich auch, weil, wenn ihr diesen Content seht, ich erkläre es halt sehr kompliziert, ich merke schon, aber wenn ihr diesen Content seht, dann habt ihr uns mit kleinen monatlichen Beiträgen belohnt für das, was wir tun. Ihr sagt quasi, ihr spendet an uns und dafür bedanken wir uns recht herzlich. Einerseits verbal und aus tiefstem Herzen, andererseits eben mit diesem Extra-Content. Gibt es auch andere Formate. Wir schauen uns einzelne Spiele an, zum Beispiel Kate Cunningham, 25 Minutes or Less, pausiert während der Playoffs, aber da sprechen wir über einzelne Themen während der Saison. Also schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Und jetzt, nachdem wir es schon angerissen haben, zurück zu den Nets. Wir sprechen natürlich auch über die Celtics, aber zu den Nets. Es ging denkbar vieles schief, also dass sie gesweept werden, damit haben, glaube ich, wirklich die allerwenigsten gerechnet. Also irgendwie, die Celtics waren schon Favorit, einfach aufgrund ihrer Defense. Ich habe mich dann zu dem absolut unfassbaren Gehirnfurz hinreißen lassen, dass die Celtics Defense vielleicht darunter Probleme hat, weil die Nets so gut in ISO scoren können. Ja, die Nets konnten gar nicht so gut in ISO scoren, weil nämlich die Celtics Defense damit ganz gut zurechtkam. Also von daher, ne?
Ja, ist halt die Frage, kamen sie damit, also sie kamen damit, glaube ich, auch deshalb gut zurecht, weil die Nets halt sonst nichts gemacht haben. Ne? Also wenn das dann dein einziger Plan ist und vor allem die anderen Spieler auf dem Court jetzt auch nicht so viel in Bewegung sind und es der Defense nicht so wirklich schwer machen, dann ist es natürlich auch, also abgesehen davon, dass die Celtics es auch überragend gemacht haben, aber es ist dann auch nicht so, dass du die ganze Zeit auch noch vier andere Spieler ganz, ganz doll bewachen musst, weil die dich in Rotationen bringen, weil sie irgendwelche krassen Off-Ball-Actions laufen oder so. Das war ja echt relativ wenig. Und teilweise waren auch die Positionierungen der Shooter irgendwie so, dass dann der ISO-Spieler eigentlich nicht mal wirklich eine gute Passoption raus hatte. Und die Zone war irgendwie zu. Also die Nets haben es mit ihrer doch eher simplen Offense den Celtics ein bisschen leichter gemacht. Und die Celtics haben gleichzeitig das natürlich auch einfach überragend verteidigt, weil sie genau darauf halt bestens vorbereitet waren.
Dem ist eigentlich relativ wenig hinzuzufügen. Trotzdem war ich natürlich schon sehr überrascht, dass man KD doch so sehr einschränken kann. Also wahrscheinlich sind die wenigsten Teams wirklich so dafür ausgerüstet wie die Celtics. Also weil, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, weil sie halt einerseits sehr sowohl physisch als auch was das Skillset angeht, gute Individualverteidiger für ihn haben, aber andererseits halt auch als Team eben so gut funktionieren, dass sie halt kurz aushelfen können. Und dann kam eben noch dazu, was du gesagt hast, dass die Offense drumherum jetzt auch nicht wirklich die Celtics dazu animiert hat, bloß nicht auszuhelfen, weil da ist ja noch ein perfekt postierter Seth Curry oder cuttet gerade noch irgendwie Nick Claxton
perfekt geteilt. Ja, also ich meine, der Einzige, der es wirklich gut gemacht hat, war Bruce Brown. Aber also, was irgendwie teilweise so ein bisschen, finde ich, fast untergeht, ist, dass Kyrie nach Spiel 1 richtig schlecht war in der Serie. Also der hatte, im ersten Spiel hat er überragt mit 39 Punkten. Und dann hat er über 3 Spiele zusammengerechnet, glaube ich, noch 46 gemacht und war wirklich, also er konnte in Isolation ja nicht scoren. Also das kam dann noch erschwerend hinzu. Die Celtics haben irgendwie KD mit 3 Leuten verteidigt und dadurch stand jetzt bei Kyrie nicht permanent irgendwie ein ganzes Team auf seinen Füßen, aber er konnte es halt nicht so bestrafen. Und dann geht halt diese Rechnung des Teams, also diese Rechnung der Nets im Prinzip halt einfach auch nicht auf, wenn sie nur einen quasi dominanten Scorer haben, der zudem dann auch noch Probleme hat, weil er halt komplett durcheinander gebracht wird von der Defense.
Ich meine, du hast ja auch einen Artikel drüber geschrieben oder einen Kommentar geschrieben bei Spox nach dem Spiel, sodass es gut ist für die Liga, dass es nicht funktioniert hat. Eben und also Quintessenz. Ich war erst so bei der Überschrift, ich dachte, okay, was meint er denn? Und ich fand die Quintessenz auf jeden Fall fand ich sehr gut. Einfach weil es natürlich, wenn ein Team eigentlich das ganze Jahr sagt, ja, passt schon. Richtung, wir haben genug Talent, das haut Richtung Playoffs schon hin. Dann und uns dann funktioniert, da ist natürlich, das ist kein Qualitätssiegel für den Rest der Liga. Gleichzeitig, ich frage mich so, also ist natürlich auch, es gibt ja auch Kritik an Steve Nash. Unser Freund Kendrick Perkins hat, glaube ich, auch gesagt, braucht einen Coach, auf den die Spieler hören. Und Steve Nash ist es nicht, aber auch ein paar paar Tweets wieder gelesen, so braucht einen Coach, der coachen kann, der das kann. Also weißt du so, und es ist sicher, ich meine, Steve Nash jetzt auszuklammern, ist, glaube ich, jetzt auch nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, das braucht jetzt Steve Nash selber auch nicht, dass man so tut, als wäre er daran gar nicht beteiligt. Ich bin halt jetzt Verbindung mit dem Zitat von Kyrie, das du vorhin genannt hast, also dass er gesagt hat, wir brauchen eigentlich gar keinen Coach, plus er möchte eigentlich auch jetzt bleiben nach dem Spiel und möchte dann mit Steve und mit KD und mit Sean Marks die Franchise managen. Frage ich mich schon, inwieweit, was ein Coach halt dann da wirklich anstellen kann, weil um ein System zum Beispiel zu installieren, brauchst du ja irgendwie auch die Bereitschaft derer, das System zu spielen, die das System spielen sollen und die offenen Ohren irgendwie. Und ich glaube halt im Laufe dieses Jahres ist eigentlich auch relativ offensichtlich, also die KD hat es ja selber auch gesagt, also die Hand, die Steve Nash quasi hatte, war halt einfach extrem schwierig. Also du hast diese Kyrie-Thematik, du wusstest von Anfang an nicht, also du wusstest erstmal, er spielt nicht. Dann irgendwann kam er zurück. Dann kam auf einmal die James-Harden-Problematik auf, Joe Harris, der ziemlich essentiell gewesen wäre für dieses Team, einfach auch, weil er so ein bisschen länger ist als Seth Curry, als Patty Mills und so, war raus. Dann kam Kyrie auf einmal zurück, dann war KD raus. Also es war grundsätzlich schon mal schwer, überhaupt ein System zu installieren. Hätte man vielleicht trotzdem irgendwie einstudieren können, dass man irgendwelche Bahnen irgendwie also irgendwelche Leitplanken setzt, die halt funktionieren. Frage ist halt, inwieweit die Bereitschaft irgendwie da war. Und ich komme halt immer wieder, und auch was Managen angeht, also man wollte ja unbedingt dieses Superteam. Und ich frage mich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sähe eigentlich dieses Team aus, wenn auf der 5 Jared Allen stünde? So, und wenn, also keine Ahnung, ob sie dann hätten alle erhalten können, aber wenn von der Bank Caris LeVert käme oder Spencer Dinwiddie, einer von beiden, wäre dieses Team mit Kyrie, mit KD, mit dieser Idee, die sie ja mal verfolgt haben, weil sie ja wirklich eigentlich es war ja dieses Netz-Ding, dass sie eigentlich, also eine Basketball-Marke irgendwie oder einen eigenen Basketball kreiert haben, der natürlich anders aussieht mit zwei Superstars, aber wäre die Chance da nicht irgendwie höher gewesen? Auch ganz kurz noch, auch natürlich hätte, wäre, wenn, weil als die drei letztes Jahr fit waren, sah es ja gut aus. Ne? Sind dann halt auch Dinge passiert, die du so vorher nicht weißt, aber.
Weiß ich nicht, also besser als das, was sie jetzt hatten, wäre es sicherlich gewesen, aber wären sie mit James Harden nicht besser gewesen? Also, wenn James Harden Bock gehabt hätte und die Saison bei dem Team geblieben wäre und sie jetzt zurück gewesen wäre, also ich weiß es nicht.
Aber hat James Harden jetzt auch keinen Bock?
Das ist halt eine gute Frage, da kommen wir gleich auch noch dazu.
Kommen wir gleich noch dazu, ja.
Ob das Bock ist oder Unfähigkeit oder was auch immer, schwierig.
Ich denke halt ganz oft so, der Margin of Error, wenn du ein System hast, scheint halt irgendwie gar nicht so klein zu sein, wenn man sich Miami anschaut, auf die natürlich auch noch kommen, bei denen die ganze Saison über Leute ausgefallen sind, bei denen während der ersten Runde erst Kyle Lowry ausfällt, dann Jimmy Butler ausfällt, die trotzdem ihren Stiefel runterspielen, auch bei Phoenix, die zwar, auch da kommen wir noch drauf, stark, wir machen jetzt ganz kurz noch so die Abhandlung, was wir heute besprechen, auch bei Phoenix, bei denen Chris Paul teilweise Probleme hat, bei denen Devin Booker ausfällt, die natürlich mehr Probleme haben als jetzt erwartet, aber die trotzdem halt irgendwie noch einfach wissen, was sie tun, so ungefähr. Wo halt auch noch rund um die Stars noch was passiert. Ist dann dein Margin of Error nicht eigentlich sogar größer, als wenn du drei Superstars hast, von denen du halt eigentlich abhängig bist?
Ich glaube eigentlich.
Oder eine andere Art. Größer ist vielleicht auch der falsche Ausdruck.
Ja, genau. Es ist eine andere Art. Also ich meine, die Heat sind da auch ein krasser Gegenentwurf, glaube ich. Ne? Also, weil du halt so dieses Institutionelle hast. So ein bisschen wie die Spurs früher, dass da halt einfach Sachen über Jahre dann auch irgendwie eingearbeitet werden und so. Das ist ein sehr spezieller Fall. Grundsätzlich denke ich, wenn du drei Superstars hast, dann hast du den größten Margin of Error, den du haben kannst. Ist halt die Frage, hast du die denn wirklich? Also, ist Kyrie Irving ein verlässlicher Superstar? Kann man das sagen? Finde ich halt nämlich zum Beispiel nicht. Also einerseits wegen Verfügbarkeit und das nicht erst seit Corona, sondern auch davor schon. Der ist halt selten über eine ganze Saison fit und meldet sich dann zwischenzeitlich auch mal ab, ist zwischenzeitlich verletzt, hat dann irgendwelche anderen Gründe, ist defensiv echt nicht gut. Also er hat mal alle paar Monate irgendwie ein Spiel, wo er den, gegen den er gerade spielt, nicht leiden kann und sich dann anstrengt defensiv. Aber er hat auch ganz viele Spiele, in denen er defensiv einfach richtig schlecht aussieht. Sein Skillset vorne ist natürlich mega geil. Also extrem, extrem schön anzuschauen, auch extrem schwer zu verteidigen. Aber dass er jetzt für sich ein verlässlicher Superstar, ein Motor einer guten Offense ist, das hat er halt einfach noch nicht bewiesen. KD natürlich, Harden natürlich. Bei Harden kann man jetzt in Frage stellen, ist der Punkt überschritten? Aber eigentlich, dass man darauf setzt, okay, wir haben die Möglichkeit, drei Superstars zu holen. Das gibt uns diesen Margin of Error, das kann ich schon verstehen. Es ist halt einfach nur die Frage, wie man zu Kyrie steht. Und ich meine, die Frage müssen sie jetzt sowieso beantworten, weil das Thema mit dem Vertrag ja jetzt halt als nächstes winkt. Und ich lass uns das vielleicht mal ganz kurz klären. Wie stehst du denn dazu? Er ist jetzt 3 Jahre da, ist jetzt 30, sie haben eine Playoff-Serie gewonnen. Er hat in der Zeit, die er da ist, mehr Spiele verpasst als absolviert insgesamt. Also es ist wirklich nicht erst seit dieser Saison ein Thema. Würdest du da jetzt dann halt mit dem, also einfach trotzdem, weil es KDs Kumpel und wir machen das schon, würdest du da jetzt den größtmöglichen Vertrag vorlegen? Oder könntest du es auch verstehen, wenn die Nets da ein bisschen zögerlich sind, was das angeht?
KDs Kumpel ist sicherlich ein Faktor. Und was du zur Verlässlichkeit sagst, ist genauso ein Faktor oder genauso ein Punkt. Und ich glaube, die Frage ist halt für mich so ein bisschen, was ist die Alternative? Also zögerlich ist, glaube ich, ist... Ich glaube, sie sind schon, oder ich kann mir vorstellen, dass sie schon ins Grübeln kommen, also wie sie es genau machen. Nur, wenn du ihm den Vertrag nicht gibst, dann geht er. So, dann, also, was, und dann stehst du ohne ihn da. Wie viel, du hast Ben Simmons in den Büchern. Eventuell sprechen wir über den gleich auch noch. Du hast KD. Ich habe jetzt gerade die Payroll gar nicht, ich habe es mir tatsächlich leider nicht angeschaut vorher. Ich weiß nicht genau, wie die Vertragssituation da aus ist, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt den ganz großen Spielraum haben, wenn. Sollten sie mit Kyrie nicht verlängern. Das heißt, du hast dann eventuell noch die Möglichkeit, dass du irgendwie einen Sign-and-Trade einfädelst. Da bist du wieder bei der Verlässlichkeit. Du weißt nicht, wie er darauf reagiert, solltest du einen Sign-and-Trade einfädeln wollen oder einfädeln. Und welche andere Franchise dann bereit ist, dieses gewisse Risiko einzugehen, beziehungsweise inwieweit andere Franchises überhaupt bereit sind, dir dann halt Spieler wirklich zu geben, die dich wirklich weiterbringen, zumal sie ja wissen, okay, Sign and Trade machst du ja im Endeffekt nur, weil du den Spieler eigentlich gar nicht behalten willst. Und das heißt, die Alternative ist, er geht. Es ist ein bisschen wie die Diskussion, ich muss die Bosse mal kurz mit einbringen, wie bei Zach LaVine, der ja, wo jetzt auch Zach ist kein Max-Player und bla bla bla, eine ähnliche Situation, weil sonst geht er halt. Aber du hast keinen Ersatz, mehr oder weniger. Oder du hast halt Ersatz, der jetzt spielerisch nicht so gut ist, der vielleicht besser reinpasst, keine Ahnung. Aber KD ist sicherlich auch ein Faktor, wie reagiert KD, wenn sein Kumpel geht, gelassen wird. Wie denkt KD jetzt nach der Saison? Keine Ahnung, weiß man ja auch nicht. Aber ich glaube, ich sehe die Alternativen jetzt nicht. Du kriegst vielleicht mehr Ruhe rein, mehr Verlässlichkeit. Vielleicht sagen sie auch, okay, wir bauen das Team um KD und Ben Simmons auf. Bist du auch wieder bei der Verlässlichkeit natürlich. Schauen, dass wir es irgendwie anderweitig verstärken. Ich meine, John Marks hat schon mal bewiesen, dass er durchaus kreativ sein kann, auch was Verpflichtungen, Trades, Signings angeht. Aber ja, wenn du nicht einfach sagen kannst, okay, Kyrie geht und wir signen dafür jemand anderen von ähnlichem Kaliber, dann glaube ich, dann bist du schon eher bereit, den Vertrag herzugeben.
Ja, ich glaube auch, dass es dabei bleiben wird. Und ich glaube auch, Sean Marks wird erst wieder so richtig kreativ. Entweder bei einem anderen Team oder wenn KD und Kyrie nicht mehr da sind. Weil die haben halt einfach schon relativ viel zu sagen. Und das ist halt, ist dann so ein bisschen die Frage, wie man das findet. Aber vielleicht noch, also lass es uns vielleicht in die Zukunft blickend bewerten. Denkst du, dieses Team, also die Rohfassung, natürlich wird es ein paar Änderungen geben und so, aber dieses Team mit Simmons dann nächste Saison und sagen wir mal mit vielleicht nicht 29, sondern zumindest 60 Kyrie spielen oder so, kann dann ein Contender sein? Also glaubst du, dass irgendwas Gravierendes passieren müsste oder hältst du das so vom Talentlevel her auch so für möglich?
Gehst du davon aus, dass Simmons so halbwegs wieder...
Keine Ahnung, das musst du in deine Antwort mit einbeziehen.
Das muss ich in meine Antwort mit einflechten.
Ich weiß es nicht, ich kann es null bewerten im Moment.
Ja, eben, also es ist wahnsinnig schwer, also es ist so ein bisschen Glaskugel gelesen. Ich glaube vom Talentlevel her, ich meine, ein Punkt war halt immer, ihn hat Länge gefehlt, gäbe ihn Simmons. Ihn hat eine gewisse Kontinuität gefehlt, ihn hat sehr, sehr viel Abstimmung gefehlt, wie du gesagt hast. Es gab keine richtige Offense abseits von Kyrie und KD. Eine ganze Saison mit allen, ein ganzes Training Camp mit allen, glaube ich, hebt den Floor dieses Teams auf jeden Fall nochmal. Dazu, Joe Harris kommt zurück, hoffentlich bringt er seinen Dreier auch gleich mit wieder, ändert ja auch nochmal einiges, keine Ahnung, gleich die Rotation, glaube ich, auch so ein bisschen an, dass halt kleinere Spiele wie Mills, wie Curry irgendwie von der Bank kommen können. Es ist immer noch kein perfektes Team, aber kein Team ist perfekt. Also ich würde sagen, nehmen wir mal an, und was ich gerade noch hinzufügen wollte, ja, Kyrie hat jetzt, also seine Zitate nach dem Spiel deuten jetzt nicht auf das ganz große in sich gehen irgendwie hin, vorläufig. Er hat irgendwie seinen eigenen Kopf, auf jeden Fall, aber vielleicht kommt er auch ins Nachdenken und vielleicht in Verbindung mit seinem Kumpel KD, die sich dann vielleicht auch mal zusammensetzen und drüber sprechen werden, wie die Saison so gelaufen ist. Nicht, dass er dann auf einmal der perfekte Teammate wird oder der perfekte Spieler für einen Club, der einfach nur da ist, um Spiele zu gewinnen und sich sehr angepasst verhält, sagen wir mal so. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber dass trotzdem halt, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen nach diesem Erlebnis, vielleicht auch so ein bisschen, wie es so schön heißt, zusammenrauft. Nicht, dass ich davon ausgehe, aber es ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann irgendwie nächste Saison nochmal neu angreift. Und ich glaube, das Talentlevel, wenn Ben Simmons dann irgendwie wieder zurückkommt, was natürlich momentan ein großes Wenn ist, reicht, dass sie zumindest eine Contender-Konversation sind. Ich meine, im Laufe einer Saison kann so viel passieren, weiß ich nicht. Aber KD ist zwar jetzt kein LeBron, ja, aber ein Team mit KD ist immer noch für mich ein Contender, wenn dann noch der Supporting Cast stimmt. Und der Supporting Cast sieht ja nächstes Jahr, wenn wir davon so ausgehen, sieht ja besser aus dann.
Ja, ich glaube es auch. Also, wie gesagt, das Simmons-Thema ist interessant, also auch, weil das natürlich dann auch noch Auswirkungen hat darauf, ob sie Bruce Brown halten oder abgeben, weil eigentlich Simmons ja offensiv quasi dessen Rolle am besten einnehmen würde, denke ich mir. Aber ist ein anderes Thema. Aber ich glaube auch, dass es schon möglich ist. Also, es klingt jetzt natürlich ein bisschen cocky von einem Celtics-Fan, der Frisky Celtics in 5 getippt hat und dann auch noch nicht frisky genug war damit, aber ja. Ich glaube, dass die Celtics gerade auch das blödeste Team waren, auf das sie treffen konnten. Und wie gesagt, jedes Spiel war knapp. Sie hätten jedes Spiel gewinnen können. Also es ist ein Sweep, das sieht natürlich mega deutlich aus, aber so schlimm waren die Nets nicht, dass man jetzt sagen will, okay, die sind komplett chancenlos in jedem Spiel untergegangen oder so. Das war ja nicht der Fall. Und ich glaube, da muss viel passieren. Aber es kann auch, also es gibt auch relativ viele offensichtliche Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, bevor man jetzt irgendwie sagen wird, schmeißt die alle weg. Das ist ein gescheitertes Experiment. Man muss natürlich sagen, bisher ist es nicht positiv verlaufen. Wie gesagt, ja. Dass KD und Kyrie da vor 3 Jahren hingewechselt sind und bisher eine Playoff-Serie gewonnen wurde, ist weniger, als man damals dachte, sagen wir mal so. Aber es ist noch nicht ganz vorbei.
Auch da, aber natürlich, ich meine, das erste Jahr war ja sowieso ein verlorenes Jahr, weil da ja schon klar war, dass KD nicht spielt. Also es war jetzt die zweite KD-Saison, die dann auch durch KDs Verletzung geprägt war, durch die Covid-Geschichte, durch dann eben den Harden-Trade. Also auch da und letztes Jahr eben auch die 2 Verletzungen, also von Harden und Kyrie in den Playoffs. Also im Endeffekt.
Irgendwelche Gründe finden wir immer.
Genau, es ist.
Außer bei LeBron. Der ist nämlich einfach immer durchgegangen und hat Leichen alleine. Mit in die Finals getragen.
Alleine. Ja. Immer alleine. Man hätte auch die anderen eigentlich gar nicht aufstellen müssen. Er hätte auch einfach so. Ne? Ja. Deswegen, und so ist es. Und, ja. Und jetzt ist er halt alleine nicht ins Play-In gekommen. Aber es ist halt das Alter.
Ja.
Da kann man ja nichts
machen. Er ist halt kein Chris Paul.
Ja. Das ist die nächste Stufe jetzt, oder was? Bist du schon mal ein bisschen,
ja.
Kannst du es so ein bisschen streuen? Also, weißt du, so ein bisschen auch, dass vielleicht auch irgendein Outlet in den USA das mal aufnimmt, ob eigentlich doch Chris Paul der wahre Spieler dieser Generation ist und nicht LeBron?
Ja.
Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin.
Dann löst sich irgendjemand in Luft auf vor Wut. Lassen wir es lieber.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, was halt dazu kommt, die Atmosphäre scheint ja gar nicht so einfach gewesen zu sein. Ich meine, Dragic hat ja auch so durchklingen lassen, dass das jetzt nicht ganz unkompliziert war im Lockerroom,
ja.
In der Zeit, in der er da war. Und das ist natürlich das Nächste, kriegst du das irgendwie hin? Kriegst du die Dynamik irgendwie hin? Und oder ist es halt sehr, sehr mittlerweile so mit dem Kern schon so toxisch, dass es nicht mehr irgendwie zusammengeht? Was ja interessant ist, weil Steve Nash ja eigentlich jemand ist, der Charaktere ja, also dafür ist er ja bekannt, dass er sehr gut mit Menschen kann und sehr gut auf Menschen eingehen kann und so. Und dass das nicht so gut funktioniert, bin ich gespannt. Simmons?
Ich kann die Berichte dazu ehrlich gesagt schon nicht mehr lesen. Mich regt das irgendwie gerade einfach nur alles auf. Ich finde das, also auch dieses, dass dann die Nets frustriert und enttäuscht davon waren, weil sie dachten, er kann doch jetzt einfach mal auf die Zähne beißen und dann diese ganze Spekulation und dieses, also das hat mich auch jetzt im Zuge dieses Sweeps irgendwie genervt, wie viel dann irgendwie auf einmal deswegen an seiner Person festgemacht wurde. Dachte irgendjemand ernsthaft, der kommt dann für Spiel 4 rein und ändert die Serie? Also, nachdem er ein Jahr nicht gespielt hat, irgendwie, und dieses, Habe ich ja schon öfter gesagt, aber dieses Spekulieren darüber, dass der das alles nur simuliert, finde ich halt irgendwie, finde ich unangebracht, wenn man da halt quasi von außen drüber redet. Und deswegen, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich fände es cool, wenn er irgendwie ja seine Gesundheit in den Griff kriegt und wir ihn dann nächstes Jahr wieder spielen sehen. Und ich weiß es halt nicht.
Ich finde genau, das ist das Ding, also dieses Spekulieren, also er simuliert und solange ich nicht mit ihm wirklich gesprochen habe und nicht auf einer Pressekonferenz, sondern 1:1, finde ich sehr, sehr anmaßend, dann einfach mal davon auszugehen, dass er, und nur weil er jetzt irgendwie in fancy Outfits auf der Bank sitzt, heißt es nicht, dass es bei Ben Simmons im Kopf total gut aussieht, dass er eigentlich, also, ne, es kann genauso gut einfach eine Fassade sein oder was auch immer und ja, ich weiß nicht, also wenn ich dann so kurzfristig dann sage, okay, boah, nee, doch nicht, natürlich kannst du dann sagen, er ist nicht gemacht für das Geschäft. Aber vielleicht kann sich dann auch das Geschäft so ein bisschen hinterfragen. Weißt du, wie ich meine?
Also, ja, klar, oder die Franchise hinterfragen, die das überhaupt so quasi
so lancieren
lässt. Weil er hat ja nicht auf einer Pressekonferenz gesagt, so, ich spiele jetzt.
Ja.
Das war ja nicht er. Also ja, vielleicht hat er sein Go gegeben, vielleicht aber auch nicht. Auch das wissen wir ja nicht.
Wir wissen insgesamt viel zu wenig, als dass wir davon irgendwie in die eine oder andere Richtung finale Aussagen treffen können, finde ich. Und vor allem auch harte Aussagen treffen können, wie eben der schlechteste Teammate aller Zeiten und dies
ja,
und
das. Ja, das ist doch Kyrie.
Nee, war bis dahin. Achso, meinst du? Ja,
meine Position.
Ja, und ich finde es, also und da geht's mir dann einfach einen Schritt zu weit, einfach, weil wenn jemand wirklich da psychisch nicht so gesund ist, dass es funktioniert, dann da irgendwie noch drauf zu hauen, ohne Hintergrundwissen, einfach nur, weil es jetzt halt auch einfach ist, einfach nur, weil es jetzt halt nicht den Konventionen entspricht, weil oder diesem Idealbild des Kriegers oder was auch immer, der jetzt da reingeht und der sich halt irgendwie schindet und der sich halt für seine Teammates aufopfert, keine Ahnung, das ist einfach das, finde ich, geht in solchen Fällen nicht. Einfach nur, weil ich es nicht weiß. Nicht, weil es so ist oder so ist, einfach nur, weil ich es nicht weiß und weil ich dann, glaube ich, weil es dann schon in Ordnung ist, auch zu sagen, ich gehe halt eher die vorsichtige Route. Ich muss ja nicht, ne?
Ja.
Und ja, das nimmt mir auch, wie du sagst, also ich kann es irgendwie auch nicht mehr lesen, auch nicht mehr hören, das nimmt mir auch mal so ein bisschen den Spaß, weil ich das einfach finde, also da macht man sich dann schon potenziell auf Kosten anderer, profiliert man sich dann halt einfach irgendwie und das muss halt irgendwie nicht sein. Und
ja.
Was auch immer, wie gesagt, ich kenne Ben Simmons Rolle nicht, aber deswegen möchte ich dazu auch, also deswegen kann ich da auch nicht argumentieren.
Lass es uns einfach dabei belassen, oder? Oder hast du noch irgendwas, irgendwas Wichtiges zu den Nets?
Nee. Wir können jetzt auf James Harden draufhauen. Nein, natürlich nicht. Wir können aber über die Sixers reden, wenn du willst.
Können wir machen. Oder wir verabschieden erstmal kurz die Hawks auch in den Urlaub, weil das
zweite Spiel, können wir auch
was raus ist.
Vergangene Nacht, es ging dahin, obwohl Jimmy Butler, Mr. 36, 37 Punkte aus Spiel 4, nicht dabei war. Obwohl Kyle Lowry wieder nicht dabei war. Aber Victor Oladipo war zurück. Und das hat dann schon gereicht, vor allem in Verbindung mit dieser Defense der Heat gegen Trae Young. Und nicht nur gegen Trae Young, auch gegen den Rest der Hawks ja eigentlich. Aber was hat Trae Young gesagt nach Spiel 4? Er wurde seit der Highschool nicht mehr so verteidigt und kontinuierlich so verteidigt, nur dass jetzt die Competition ein bisschen besser war als damals in der Highschool. Diese Heat-Defense auch bei diesem letzten Play, ne, letzte Nacht. Also wie sie es da nochmal geschafft haben, halt irgendwie alles zu verteidigen, dass die Hawks den Ball irgendwie nicht loswerden oder überhaupt nicht zum Abschluss kommen. Ist schon krass. Und ich habe es ja letzte Woche schon mal kurz gesagt, so Props an PJ Tucker, dass der mit seinen 37 Jahren und 10.000 NBA-Minuten mal 5, weil er halt immer, also in Houston immer die härteste Defensivaufgabe übernehmen durfte, auch mit Trae Young halt noch speedtechnisch irgendwie mithalten kann. Schon beeindruckend. Plus dann halt, es gab mal irgendwie so eine Sequenz, wo, glaube ich, erster Verteidiger war Butler, dann kam Screen, war Tucker, dann kam der Screen, dann kam Bam, dann Young verteidigt, nochmal ein Screen, dann kam Butler.
Ja.
Das ist natürlich, da verlierst du natürlich auch so ein bisschen die Lust. Also die Defense ist schon äußerst beeindruckend. Ähnlich für dich wie die Celtics oder auf eine andere Art oder wie?
Ich glaube, ein bisschen andere Art, aber also weil es Sie haben ja schon ein, zwei Spieler, die man theoretisch attackieren könnte. Ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied. Aber die Hawks konnten das überhaupt nicht ausnutzen. Also sie kamen gar nicht an den Punkt, weil es halt irgendwie Ich fand, die Serie war auch von Anfang an irgendwie ziemlich enttäuschend einfach. Ich hatte schon irgendwie die Hoffnung gehabt, okay, es gibt viel Aufmerksamkeit für Trae, aber die Hawks haben ja auch noch ein paar andere Option, vielleicht können die das so ein bisschen nutzen, aber haben sie halt einfach nicht geschafft. Also ich meine, es gab mal ein gutes Bogdanovic-Spiel, es gab mal ein gutes, also jetzt auch ein gutes Hunter-Spiel, aber so eine richtige konstante zweite Option, die dann halt irgendwie diese Lücken so ein bisschen ausnutzen kann und ein bisschen Druck ausüben kann, die hat halt irgendwie von Anfang an gefehlt. Und dadurch, falls es eine Lücke überhaupt gibt, so richtig, also falls es eine Schwachstelle gibt in der Defense der Heat, dann konnte sie in dieser Serie irgendwie nicht gefunden werden. Und dadurch, ja, es war von Anfang an irgendwie echt krass zu sehen. Also ich habe Trae Young auch noch nie über mehrere Spiele so verzweifelt gesehen. am Ende, also jetzt auch in Spiel 5, sah er dann ja auch so aus, als hätte er einfach aufgegeben, finde ich. Ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht ideal, wenn dein Franchise-Player irgendwie so eine Körpersprache an den Tag legt, aber ich konnte es so ein bisschen verstehen.
Also, das reibt dich auf, sowas.
Ja. Also es war schon krass, aber erstmal fand ich die Ansetzung von Spiel 1 war ein bisschen unfair, muss man sagen. Also weil das ja irgendwie anderthalb Tage nach dem Play-in-Spiel war. Das war ja dann auch noch das früheste Spiel am Sonntagabend irgendwie. Ja. Da dachte ich, okay, das ist halt auch denkbar ungünstig für die Hawks. Mal gucken, wie dann die Antwort ausfällt. Aber es ist dann ja fast so deutlich geblieben im Lauf der Serie. Sie haben es vielleicht ein bisschen besser reingefunden, sind auch defensiv, glaube ich, teilweise ein bisschen besser klargekommen, aber insgesamt war es halt einfach eine sehr, sehr klare Angelegenheit. Und ich finde, also meine Zweifel, was die Heat angeht, sind ja eigentlich immer eher so ein bisschen darauf bezogen, wie sieht denn die Offense dann aus? Also ist die gut genug im Halbfeld? Das konnten wir jetzt in dieser Serie aber halt einfach auch nicht wirklich rausfinden, weil selbst jetzt, wo dann die beste Scoring-Option fehlte, also wo Butler nicht dabei war, der übrigens sehr, sehr gut gespielt hat in der Serie, also defensiv wie offensiv, es gibt halt bei den Hawks doch echt relativ viel Angriffsfläche, wo du durch Cuts und durch Off-Ball-Action und so halt einfach an freie Würfe kommst. Also sie haben es immer wieder geschafft, Trae irgendwie auch defensiv quasi einzubinden, dass er halt was machen musste und der ist da einfach schlecht. Und dann läuft aber auch noch jemand wie Gallinari rum, der halt auch nicht gut ist und so. Also da gibt es halt einfach so viel Angriffsfläche, dass so eine Offense wie die der Heat, also auch einfach durch ihre Systeme, durch die viele Bewegungen dann einfach an Würfe kommt. Und das konnte man nutzen, aber so meine Fragezeichen, was ihre Offense angeht, die konnten jetzt in dieser Serie nicht final beantwortet werden, sagen wir mal so.
Es wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen so an dich gewesen, einfach auch, weil die Hawks ja nicht zwingend für Lockdown-Defense bekannt sind und weil man dann eben, weil die Heat ja schon eine offensive Idee haben, aber halt teilweise Spieler haben, die das Halbfeld etwas enger machen so und halt eben so dieses Cuts und Offball, weil du da ja eine schlechte Defense schon irgendwie beschäftigen kannst. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie es halt dann in der nächsten Runde gegen
Philly oder Toronto.
Oder Toronto, genau, ja. Also kommt gleich noch. Ausfallen wird, wie lange jetzt Butler auch pausieren muss. Entzündung im Knie hat er gehabt, ne? Mhm. Klar, es ist halt wahrscheinlich einfach, geht halt um Treatment. Das heißt, je länger die Sixers oder Raptors sich Zeit lassen, desto besser für Miami. Atlanta jetzt, ich meine, du hast gesagt, also du hast irgendwie so ein bisschen erwartet oder hast ein bisschen gehofft, dass sie so die Schwachstellen der Heat in die eine oder kleinere Schwachstelle der Heat in der Offense ein bisschen angreifen können, einfach weil sie ja ein sehr, sehr, also ein mehrdimensionales Offensivteam theoretisch sind und auch ein sehr, sehr gutes Offensivteam theoretisch sind. Jetzt eine Sache, vielleicht noch ganz kurz, hat Spoelstra die Schwachstelle durch den Tausch Strus für Robinson ein bisschen verkleinert wenigstens? Also dass du die nicht mehr ganz, Strus, den nicht ganz so krass rauspicken kannst wie Robinson jetzt?
Ja, würde ich sagen, dass das der Fall ist. Und also ich meine, Hero spielt ja trotzdem auch und ist trotzdem auch eine Schwachstelle, aber ja. wenn du den halt nicht permanent attackieren kannst, dann ist es halt auch nicht so wild. Und also ich meine, die Hawks haben das halt einfach nicht geschafft und ich glaube, die Heat haben das ganz gut hingekriegt, die nicht so guten Verteidiger halt einfach so ein bisschen fern von den wichtigen Aktionen zu halten. Mhm. Also das hat halt einfach ganz gut geklappt. Strus finde ich da schon auch körperlich irgendwie so ein bisschen besser geeignet für Playoff-Defense als Robinson, muss ich sagen. Und der Wurf ist natürlich auch einfach krass.
Ja, ja. Nee, keine physische Spiel, ne? Als Robinson ja. Einfach so
ein und, bisschen. Auch wenn ich ein großer Kyle Lowry-Fan bin, aber defensiv hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form schadet, dass da dann Gabe Vincent rumlief statt Lowry über die letzten Spiele, weil Vincent also so als, als Point-of-Attack-Defender einfach auch richtig gut ist.
Absolut, absolut. War das vielleicht auch so ein Punkt? Also ich meine, die Atlanta Defense, also so viele Waffen, wie sie ja haben, aber es ist ja doch sehr Trey-zentrisch im Endeffekt. Ja. Also es ist ja doch, also Trey leitet an, Trey initiiert und alles, was passiert oder vieles, was passiert, baut auf Trey auf sozusagen. Und dadurch, dass Miami halt ihn so intensiv rausgenommen hat, hat es den anderen das dann wirklich so viel schwerer gemacht, dass dann eben nur Sporad oder dass dann halt eher so punktuell mal Bogdanović ein gutes Spiel hatte, dass dann irgendwie Hunter ein gutes Spiel hatte. War das so der Hauptfaktor oder warst du überrascht, dass von den anderen dann wirklich so wenig kam?
Ich war teilweise schon ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, das ist halt, die Hawks haben halt irgendwie eine komische Hierarchie auch. Also bei Trey ist so ganz klar die Nummer 1 und dann gibt es so 4 oder 5 Spieler, die aber, glaube ich, schon denken, dass sie die zweite Option sind. Und es wirkt mir teilweise dann so ein bisschen unklar. Und das kann zwar ein Vorteil sein, wenn du sagst, okay, an dem Tag hat der Spieler die heiße Hand, den reiten wir jetzt oder so, aber es wirkte halt irgendwie nicht so etabliert und ich finde, sie wirkten über die ganze Serie einfach immer so ein bisschen unsicher, was sie machen müssen, wenn Trey den Ball abgegeben hat, weil er gegen 2 riesige Menschen spielen musste und und nichts mehr sehen konnte, sozusagen, ja. den Ball abspielen. Also es gab dann nicht so okay, wir haben jetzt eine Überzahlsituation, da spielen die nutzen wir jetzt ganz konsequent und schnell aus. Das hat einfach nicht geklappt. Also die Heat haben das einerseits sehr gut geschafft, auf die Zone zuzumachen. Also Collins, Capella waren ja jetzt auch nicht als die Lob-Finisher irgendwie regelmäßig eingebunden. Trey ist auch kaum in die Zone reingekommen, hatte ich das Gefühl. Und gleichzeitig haben sie auf dem Flügel auch einen krassen Druck gemacht. Und das war schon einfach sehr, sehr gut. Also ich meine, da saß auch jede Rotation, aber ich hatte auch über die ganze Serie das Gefühl, dass ja, den Hawks so ein bisschen der klare Plan für eine Überzahlsituation gefehlt hat und auch so ein bisschen die Gedankenschnelligkeit, die es dann gebraucht hätte, um ein Team wie Miami, das so gut verteidigt, dann halt trotzdem irgendwie so ein bisschen mehr vor Probleme zu stellen.
Ich meine, man muss natürlich sagen, also Capella war ja am Anfang raus mit Knieverletzung, kam er erst, glaube ich, in Spiel 4?
Ich glaube 3, aber...
Oder 3?
Ja, sonst Okongwu und Collins.
Ja, genau. Collins aber halt eben auch angeschlagen mit der Bänderverletzung im Ringfinger. Von daher war es nicht optimal, bei Miami natürlich auch nicht, aber es ist so ein bisschen schwierig. Jetzt ist natürlich die Frage, so die Hawks, ich meine, im Endeffekt, die Saison jetzt, sagen wir mal so, lief nicht wie geplant nach den Playoffs im vergangenen Jahr. Es wurde ja so, nachdem es während der Saison nicht so richtig gut lief, wurde ja dann irgendwie auch spekuliert, okay, ist vielleicht doch, wie du auch gesagt hast, doch zu viele Köche, ist es zwar wahnsinnig tief, aber eben fehlt dann auch so ein bisschen Hierarchie. Baut man es jetzt, also versucht man, ist es aus deiner Sicht jetzt sinnvoll zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die ganzen Spieler, die wir haben, die ja ohne Frage interessant sind, die ja ohne Frage einiges drauf haben und versuchen halt vielleicht Trey einen passenden Co-Star irgendwie an die Seite zu stellen und gleichzeitig halt dieses Team noch besser irgendwie um ihn herum aufzubauen, aber eben halt auch eine klarere zweite oder 1B-Option sogar zu nehmen. Ich meine, zum Beispiel, weiß ich nicht, landet Anthony Davis jetzt in Atlanta?
Interessant. Ich hatte tatsächlich eher an Rudy Gobert gedacht, dass Atlanta vielleicht ein sneaky Gobert-Team sein könnte. Natürlich nicht für seine Offense, nicht zwingend, wobei er von Trey, glaube ich, auch mindestens 10 Alley-Oops pro Spiel reindrücken würde. Und
diese Screen-Assists.
Genau.
Diese Screen-Assists, die er, ja, boah.
Und die könnte er sich selbst stellen. Ne, weißt, dann könnte er sie auch noch finishen und alles gut. Ja. Und vor allem würde er ihnen halt mal eine defensive Identität verpassen. Ich meine, Gobert wäre dann genauso wie in Utah wahrscheinlich nach einer Zeit ziemlich wütend, wenn er alles stopfen muss, weil am Flügel keiner verteidigt. Aber andererseits, wenn sie es schaffen, die Andre Hunter zu behalten, dann hast du tatsächlich schon mal eine Option. Aber also unabhängig von Gobert, ich glaube schon, dass es da was geben wird. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht den Coach austauschen. Die Möglichkeit besteht sowieso, aber auch, dass es einen Trade geben wird, um irgendwie dieses Thema mit der Hierarchie vielleicht einfach ein bisschen anzugehen und irgendwie eine. Also ich finde, sie hatten so eine etwas diffuse Identität in dieser Saison und es war halt defensiv sehr schlecht. Deswegen da gibt es schon Sachen, die man irgendwie adressieren kann. Ich glaube, die Serie hat auch so ein bisschen gezeigt, eine zweite wirklich verlässliche Scoring-Option neben Trey wäre sehr gut. Vielleicht hat man die Hoffnung, dass sich Bogdanović oder Hunter dazu entwickelt. Vielleicht denkt man aber auch, okay, wir haben genug interessante Spieler, wir haben auch die Verträge, um Trades einzufädeln und holen so jemanden dann extern rein. Das ist natürlich auch immer die Frage, was sich bietet, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Hawks eins der aktivsten Teams in der Offseason sein werden.
Ja, wie gesagt, also es war einfach, also ich war auch einfach überrascht, wie es gelaufen ist. Einfach, dass sie es, ich meine, hinten raus sah es dann ja eigentlich wieder ganz, ganz gut aus, dass sie da auch durchs Play-In noch marschiert sind. Wie du sagst, es war halt diese Identität war halt nie wirklich so da oder problematisch war, dass ein Teil der Identität halt die selten wirklich vorhandene Defense irgendwie da war. Und vielleicht bist du dann halt, also ja, vielleicht ist es dann wirklich sinnvoll zu sagen, oder vielleicht ist das Management dann an dem Punkt, an dem es halt sagt, okay, also ist, ja, wir haben die Möglichkeiten und so wie wir jetzt aufgestellt sind, kommen wir am Ende vielleicht auch nur bis zu Punkt X. Einfach weil, na, vielleicht, wir haben zwar dieses organisierte Chaos, das andere vor Probleme stellen kann, aber das war ja auch letztes Jahr so ein bisschen Thema. Es ist manchmal auch so ein bisschen so, du den Überraschungseffekt hast du halt einmal auf deiner Seite.
Ja. Und vor allem auch zwei dusselige Teams, gegen die du dich durchsetzt in den Playoffs. Das hilft natürlich auch.
Das hilft auch, genau. Und dann, ja, und von daher, ich bin sehr gespannt. Also ob da, ich meine, Hunter, na, aber die ganz große Offensivwaffe werden kann, weiß ich halt irgendwie nicht.
Weiß ich auch nicht.
Muss man halt sehen. Und ich bin, die Offseason, wie du sagst, könnte interessant werden in Atlanta. Die Sixers dagegen haben ja einen großen Trade schon gemacht. Und waren eigentlich letzte Woche, waren sie ja auch eigentlich schon fast weiter. Sah eigentlich wie alles ganz gut aus. Dann kam diese Meldung, dass Joel Embiid sich ein Band im Daumen gerissen hat. Und dann kam Spiel 4, dass die Raptors gewonnen haben. Man hätte gedacht, okay, vielleicht Gentleman Sweep oder so. Dann kam noch die Meldung, dass Fred VanVleet für Spiel 5 ausfällt, wegen Hüftverletzung. Er fiel dann auch aus. Aber ja, dann kam ein Spiel 5, in dem die Sixers zu Hause sensationelle 88 Punkte aufgelegt haben und auch noch verloren haben. Sie hatten diese 3-1-Führung, vor der du ja letzte Woche noch gewarnt hast.
Ja,
niemand hat dir zugehört. Jetzt sind wir bei 3-2 und die große Frage ist jetzt halt wieder, ich meine, Embiid, für mich keine, also als ich das gelesen habe, ich so, okay, weil wir haben letzte Woche auch gesagt, das große Ding ist halt einfach, dass die Raptors jetzt nicht die ganz große Antwort auf Embiid haben. Ich finde, sie haben sich schon auch so ein bisschen besser drauf eingestellt, auf alles so im Laufe der Serie, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber es ist natürlich, wenn du halt, keine Ahnung, wenn der Daumen in deiner Wurfhand einfach kaputt ist, klar heißt es, okay, du brauchst den Daumen jetzt für den Wurf nicht so sehr wie beim Rebound theoretisch, aber es ist halt, es behindert dich halt, glaube ich, schon. Also das ist halt, glaube ich, auch vom Kopf her und so, da kann ich mir nur ganz schwer, also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Joel Embiid in Spiel 4 und 5 der Joel Embiid von Spiel 1 und 2 ist. Also, und das ist vielleicht einfach ein Riesenfaktor, aber dann sind wir halt an dem Punkt, okay, sie haben ja James Harden geholt und dann James Harden in Spiel 5 hat nicht das geliefert, was sich viele irgendwie erhofft hatten, was sich auch Joel Embiid offensichtlich erhofft hatte, der danach dann eben auch gesagt hat, so ja, ich habe ihm schon gesagt, er soll aggressiver sein und so, aber das ist auch Aufgabe des Coaches, das ist nicht seine Aufgabe, also wir sind schon wieder an dem Punkt, an dem Joel Embiid schon mal glücklicher war mit einem Teamkollegen anscheinend oder mit der Art und Weise, wie ein Teamkollege spielt. Was machst du denn aus der Art und Weise, wie James Harden spielt? Ja, aber ganz kurz. Ich hab nämlich eine kleine Theorie, die sich bei mir so ein bisschen geformt hat, so in den letzten Wochen, weil wir sprechen darüber, okay, er ist nicht mehr so explosiv, er kommt nicht mehr so viel zum Ring. Und dann habe ich mir gedacht, er hat sich zweimal einfach so ein bisschen gehen lassen, ne? Also als er gehen wollte.
Ja.
Und
also er will schon wieder gehen.
Nee, das nicht.
Okay.
Ich frage mich nur, ob halt das insofern etwas leichtsinnig war, ist, dass wenn du über 30 bist und schon sehr, sehr viele NBA-Spiele auf deinem Buckel hast und wenn du deinen Körper quasi so ein bisschen vor größere Herausforderungen stellst, bewusst über einen gewissen Zeitraum, ob es dann einfach schwerer ist, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr so möglich ist, an den Punkt zu kommen, an dem du vorher warst, einfach weil der Körper sich nicht mehr so regenerieren kann, einfach weil der Körper sich dann andere Dinge merkt und weil du dann halt, ja, weil du einfach dieses Level von vorher physisch gar nicht mehr erreichen kannst.
Das klingt für mich, als würdest du aus Erfahrung sprechen. Das klingt für mich, als würdest du aus Erfahrung sprechen.
Ja, ich lasse mich alle 4 Wochen mal gehen und merke dann so, oh fuck, da komme ich nicht mehr hin. Also
brauchst du 8 Wochen, um wieder ansatzweise auf den Punkt zu kommen.
Ja, aber nicht mal ansatzweise. Hätte James mich mal angerufen, hätte ich ihm gesagt, du, keine gute Idee, aber
ja.
Die Standleitung steht nicht mehr oder so.
Es kann schon sein. Also ich muss sagen, er gibt mir auch Rätsel auf. Gleichzeitig glaube ich, sie haben ja jetzt wieder eine längere Pause zwischen den Spielen 5 und 6. Das heißt, in Spiel 6 kommt er dann vielleicht mal wieder an seinem Gegenspieler vorbei. Vielleicht auch nicht. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen bizarr, finde ich. Also es ist nicht explosiv. Klar, er trifft den Dreier in der Serie ja ganz gut. Also ich glaube, oder beziehungsweise sogar ziemlich gut, also zu 38%. Aus dem Zwei-Punkte-Land trifft er deutlich weniger. Also er schließt auch ungern ab im Zweierbereich. Er verweigert ja auch wirklich viele Abschlüsse. Also es hat ja Embiid auch ein bisschen so gesagt. Und es ist halt einfach irgendwie echt schwer, was daraus zu machen, weil einerseits so, klar, das Playmaking ist da, der Dreier ist da, er holt Freiwürfe. So, er ist ja definitiv jemand, der Offense viel gibt, aber halt irgendwie nicht so viel, wie man bräuchte. Und gerade jetzt, wo Embiid halt angeschlagen ist, denkt man, okay, da müsste jetzt halt jemand ein bisschen mehr Scoring-Last schultern. Und dass das bei Harden irgendwie bisher gar nichts ausgelöst hat, finde ich dann schon, das bringt mich noch ein bisschen mehr zu der Frage, kann er das denn gerade oder geht es halt einfach nicht mehr? Und dann haben die Sixers halt ein relativ großes Problem. Also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hatte ich auch vor ein paar Wochen schon mal einen Artikel drüber geschrieben, so dass halt seitdem er da ist in Philly, sein Impact ist positiv. Er macht da ganz viel, was hilft. Aber ich glaube halt nicht, dass es reicht. Und im Moment sieht es halt auch so aus, als würde es nicht reichen. Und auch hier, dass Van Vliet gefehlt hat, hat ihm irgendwie dann noch so einen Spieler genommen, den er teilweise schon so ein bisschen attackieren konnte. Guter Punkt, also den er irgendwie dann halt einfach physisch so ein bisschen angehen konnte. Das ist jetzt halt nicht mehr da, weil die Raptors jetzt einfach nur noch mit großen Leuten spielen, wo er eigentlich häufig dann komplett auf seinen Stepback angewiesen ist. Oder darauf, dass er Freiwürfe bekommt. Und das ist, ja, es ist halt kein, ist nicht der Superstar, den man bräuchte in der Situation. Also ich glaube trotzdem, dass die Sixers die Serie noch gewinnen, aber es stellt mich so ein bisschen an so einen Punkt, wo ich halt am Rätseln bin. Gerade wenn das nächste Team dann Miami ist, wo du halt weißt, okay, die werden aber halt auch die ganze Kapelle auf Embiid schicken. Und da wird es halt davon abhängig sein, dass die anderen Leute dann irgendwie was lösen können. Und also klar, Maxis Speed ist super. Harris spielt auch eine gute Serie. Das wird ja gerne mal vergessen, so, aber der ist ja bisher, der gibt ja eigentlich genau das, was er geben soll. Ja, aber die brauchen da halt dringend einen Harden. Und ist halt die Frage, wie viel Harden kriegst du? Und ich finde auch bei Embiid, es ist nicht nur der Daumen, sondern der sah mindestens mal in Spiel 5 am Ende vollkommen K.O. aus und war defensiv richtig schlecht in der zweiten Halbzeit, hat alle möglichen Situationen verschlafen. Und das ist halt auch nicht so gut. Also, zumal sie in Spiel 4 das Ding auch irgendwie zu Ende hätten schaukeln können und dann ein paar Tage Pause gehabt hätten, das ist jetzt halt nicht der Fall. Und es wirken alle schon wieder so ein bisschen müde, es wirkt alle schon wieder nervös. Die Sixers-Fans buhen schon bei einer 3-1-Führung. Das ist halt auch irgendwie krass. Aber das Gute ist, dass man ja sowohl Harden als auch Doc Rivers vollkommen vertrauen kann in so einer Situation. Deswegen alles gut.
Keine Sorgen machen.
Das ist fine meme.
Ja, also ich finde gerade, was mit dem Beat, was du sagst, in Spiel 5 fand ich auch interessant. Also ich fand aber auch, dass Toronto zum Beispiel ganz gut, ganz clever gemacht hat, eigentlich, dass sie ihn immer so ein bisschen dann durch Switches dann so raus an die Dreierlinie geholt haben. Ja. Dass er da dann so ein bisschen gegen schnellere Spieler irgendwie stand und dann eben auch nicht da war unterm Korb. Und da sind sie halt immer wieder zum Korb gekommen. Also das fand ich war auch von Nick Nurse, von den Raptors allgemein irgendwie ein ganz guter Plan, der, ich meine, Embiid kann das vielleicht teilweise verteidigen, aber so auf Dauer ist es für ihn halt auch nicht so richtig cool. Und
sie haben es halt auch besser geschafft, als in den ersten Spielen irgendwie Transition halt zu forcieren. Ne? Und das ist ja die große Stärke irgendwie der Raptors, dass sie da halt irgendwie auch während der Regular Season Großteil ihrer Punkte machen, weil sie halt einfach da sehr schwer zu verteidigen sind und die Sixers sind langsam und es ist schwierig, wenn dein größter, bester und schwerster Spieler dann halt sich permanent rauf und runter schleppen muss. Also auf Dauer kommst du da dann halt einfach an einen Punkt, wo du ein bisschen müde bist.
Ja, ich meine, sie bekommen, haben wir auch am Anfang gesagt, sie haben die Zone nicht richtig zubekommen, also gerade auch gegen Maxi, das sieht jetzt irgendwie auch besser aus und mit Harden, also so gegen Scotty Barnes, der zwar ja auch gehandicapt ist, wahrscheinlich noch mit seinem Knöchel, denke ich, der aber halt diese Länge hat und diese Geschwindigkeit hat, ist es natürlich schon mal nicht optimal, aber ich finde es trotzdem interessant, dass James Harden halt so wirkt, als schüchtere ihn das ein. So ein bisschen. Weil eigentlich, also keine Ahnung, Houston James Harden, auch diese Playoff-Geschichte, ich weiß, aber er hat ja grundsätzlich schon einfach sein Ding durchgezogen. Und jetzt war es auch so, es gab dann auch mal eine Szene, in der war dann eigentlich so oben an der Birne mehr oder weniger vorbei schon an Barnes und hat dann aber trotzdem den Stepback-Dreier genommen und dadurch irgendwie Barnes, also er hat ihn jetzt nicht komplett geschlagen gehabt, aber sah so aus, als käme er vorbei, sagen wir es mal so. Mhm. Und Barnes dann wieder mehr zurück ins Play geholt und hat dann einen Contested Stepback-Dreier genommen und nicht getroffen. Und ja, es ist interessant, wie du sagst, dass er halt Würfe irgendwie verweigert. Er wirkt halt irgendwie nicht sicher in seinem Spiel irgendwie. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Also es wirkt so, ja, vielleicht so, als könne er nicht das machen, was er normalerweise, was er gewohnt ist, was er gerne machen würde und ist deshalb halt irgendwie so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe mir dann nur gedacht, ich meine, was halt, vielleicht kann er gerade nicht der explosive Scorer sein, einfach weil er gegen diese Länge der Raptors nicht so gut zu seinen Abschlüssen kommt, in Ringnähe, aus dem Zweierland, weil ihm das so ein bisschen genommen wird. Was ich mir gedacht habe, er könnte dann trotzdem als Playmaker ja ein bisschen mehr Druck ausüben auf die Defense. Weißt du, wie ich meine? Also trotzdem versuchen halt Richtung Zone wenigstens zu kommen und da Spieler auf sich zu ziehen. Und trotzdem, und halt, ich finde manchmal schon, dass es halt irgendwie so ein bisschen, ja, viel dribbeln und dann schnell den Ball irgendwie weiterpassen oder halt zwei Schritte gehen, den Ball weiterpassen. Einfach mit ein bisschen mehr Nachdruck spielen sozusagen. Auch wenn das Ziel nicht das Scoring ist. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß schon, was du meinst, wobei ich finde, dass er das teilweise schon macht. Also,
teilweise macht es, ja, ja.
Aber es könnte mehr sein und es übt natürlich dann auch nochmal einen anderen Druck aus, wenn die Leute auch wissen, okay, vielleicht scoret er auch sonst. Und
also, auch, was ich letzte Woche gesagt habe, schneller in seine Aktionen kommen. Also gar, er hat halt, wenn er scoret, dann hat er halt diese Through the Legs Dribblings und so und wartet so ein bisschen auf Sterbe, einfach schneller in die Aktion kommen und dadurch halt, wie gesagt, mehr Druck auf die Defense ausüben.
Ja, ja, es ist komisch. Man kann sich ein ganz kleines bisschen Sorgen machen. Also wie gesagt, ich glaube immer noch, dass sie die Serie gewinnen werden, aber wenn irgendein Team in der Lage ist, einen 3-0-Vorsprung zu verspielen, dann sind es wahrscheinlich die Sixers. Also wer weiß. Aber vielleicht auch noch ganz kurz, damit wir jetzt nicht nur über sie reden. Siakam über die letzten Spiele saugut, muss man sagen. Ja. Also räumt mittlerweile irgendwie auch so sehr viele Zweifel daran aus, ob das jetzt so ein Nummer eins Scoring-Option sein kann. Also auch besser, als ich das irgendwie hab kommen sehen, gerade in so einem Playoff-Szenario. Ich finde, die Raptors schaffen es jetzt halt, also über die ersten Spiele hat es ja teilweise einfach, konnte man ihn rausnehmen, weil Embiid ihn dann teilweise einfach verteidigt hat. Ne? Und da ist es ihm dann sehr schwer gefallen, irgendwie seine Stärken einzusetzen. Und jetzt über die letzten Spiele haben sie es irgendwie sehr gut geschafft, dass Embiid halt defensiv bewegt wird und weggezogen wird und sich als Siakam dann andere Matchups teilweise aussuchen kann und attackieren kann. Und irgendwie, also es wirkt jetzt halt viel mehr so, als würde er sich wohlfühlen offensiv.
Ja.
Und da bin ich halt mal gespannt, wie die Sixers das jetzt wieder kontern wollen. Aber auch da irgendwie wirkte es fast so, als würde es so ein bisschen, ja, helfen ist schwer, ist ein bisschen hart, weil ich meine, Van Vliet ist ja schon ein sehr guter Spieler und sehr guter Schütze und so, aber als würde es so offensiv wie defensiv alles so ein bisschen vereinfachen, gerade bei den Raptors. Aber es hat sicherlich auch viel damit zu tun, was auf der Gegenseite gerade so ein bisschen auseinanderfällt.
Ja, also ich meine, was du sagst, was die Raptors halt, also Siakam sowieso, und ich meine, das ist ja auch so das Schöne an den Playoffs im Endeffekt, dass man sich ja, du hast ja eine lange Serie und am Anfang tut sich Siakam wahnsinnig schwer gegen Embiid, aber fühlt sich so langsam rein in die Serie und findet irgendwie trotzdem Wege und Möglichkeiten, dann eben der Serie immer mehr seinen Stempel irgendwie aufzudrücken. Und ich finde auch, dass Toronto eigentlich, also generell als Team einfach viel besser die Sixers Defense attackiert und in Bewegung bringt. Und die Sixers reagieren da nicht, also nicht immer optimal. Ne? Die Rotationen sitzen immer nicht so. Also ich fand jetzt auch in Spiel 5 relativ oft irgendwie schützenfrei draußen.
Ja. Auch hier sieht Harden nicht so richtig geil aus, muss man sagen. Und auch Embiid halt teilweise nicht, wie gesagt.
Ja.
Teilweise merkst du ihm die Müdigkeit halt echt an.
Ja, ich meine, er muss halt viel schultern. Und bei Harden, ja, ich meine, er war jetzt noch nie der große Defensiv-Rotierer. Also von daher ist es, ja, je mehr sie ihn halt im Bild, und da, ja, ist natürlich Coaching und so, und halt, sie haben halt da auch schon irgendwie auch Spieler, die das können eigentlich. Auch wenn sie nicht die riesen Offense haben. Du gehst trotzdem davon aus, dass Philly es macht, hast du ja gesagt.
Ich glaube es schon. Also es wäre schon krass, wenn sie es verzocken. Aber
ja.
Unmöglich ist es nicht.
Unmöglich ist es nicht. Wir sind gespannt. Bleiben uns noch die Suns.
Ja.
Und natürlich der Pelikan.
Überraschend interessante Serie
ist es. Überraschend interessante Serie. Was sicherlich teilweise damit zusammenhängt, dass Devin Booker raus ist. Also da haben wir auch am Montag kurz drüber gesprochen. er nimmt ihn so ein bisschen, ja, diese Exit-Strategie in der Offense, wenn mal das System nicht richtig funktioniert, beziehungsweise nicht er nimmt sie, aber sein Fehlen nimmt es ihnen. Es stand 2-2, José Alvarado ging Chris Paul ordentlich auf den Sack. 8 Sekunden Violation erzwungen. Brandon Ingram, vielleicht der beste Scorer dieser Serie bis dahin, bis Spiel 5. Ich glaube, er und McCollum waren sogar das beste Scoring-Duo der Playoffs bis ja. Spiel 5. Und dann zurück nach Phoenix. Und du hattest ja am Montag so ein bisschen gesagt, so, ja, hoffst du ein bisschen, dass die Aiden ein bisschen mehr einbinden, dass Aiden noch ein bisschen mehr dominiert. Hat er ganz gut gemacht, oder?
Es ist irgendwie, finde ich, in der ganzen Serie so, dass er über Phasen der Spiele halt sehr, sehr, sehr doll eingebunden ja. wird. Gerade so ja. über die ersten zwei, manchmal auch drei Viertel, ne? siehst ja. ihn halt viel. Und er schultert da irgendwie auch teilweise einen Großteil der Offense. Also in Spiel 5 jetzt im ersten Viertel hat er, glaube ich, die ersten 4 oder 5 Würfe genommen seines Teams und hat sie so ein bisschen reingebracht. Und es wird dann irgendwann immer so ein bisschen weniger. Weil da halt dann irgendwie andere gefragt sind. Und ich meine, wenn du Paul und Booker hast, dann macht das ja auch Sinn. Wenn du nur Paul hast, dann würde ich immer denken, gib Ayton noch ein bisschen mehr den Ball. Also einfach, weil die Pelicans nicht so wirklich gute Antworten auf ihn haben, weil er einfach schneller und dynamischer ist als Valanciunas. Oder aber ich meine, es hat ja jetzt wieder gut funktioniert und diesmal war es dann halt Mikal Bridges, der am Ende noch ein bisschen übernommen hat. Das ist ja, ja. auch jemand, bei dem man sich das denken konnte, dass der noch etwas mehr Offense auch übernehmen kann, wenn Booker halt raus ist.
Ja, aber auch ein bisschen aggressiver, ne? Und hat halt dann ja einfach ein bisschen mehr erzwungen, also im positiven Sinne sozusagen. Und aber ich, ja, es hat halt so, sie haben so ein bisschen mehr, ja, mehr Dimensionen irgendwie der Offense irgendwie ein bisschen hinzugefügt und gleichzeitig halt gut verteidigt. Also Bridges immer mal wieder gegen Ingram, immer mal wieder gegen McCollum und sie da, glaube ich, auch, ich habe eine Statistik gesehen, aber sie mir natürlich nicht gemerkt, sie bei relativ schlechten Quoten gehalten. Also er hat da so ein bisschen hat die Defense wieder ein bisschen besser zugepackt. War es vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, wir haben viel über die Offense geredet nach dem Booker aus. Ist vielleicht auch, ja, wie jetzt halt andere Teams wie Boston zum Beispiel, wie jetzt Miami, dass Phoenix dann auch so ein bisschen mehr noch sich jetzt auf seine Defense fokussiert hat, um da halt New Orleans da vor Probleme zu stellen und da auch selber so ein bisschen besser reinzukommen. Hattest du da den Eindruck oder war es einfach nur so, dass sie die Offense ein bisschen anders ausgerichtet haben? Einfach nur ist übertrieben. Aber, ja.
Nee, ich finde grundsätzlich sahen sie in Spiel 5 einfach wieder mehr wie die Suns aus, also sowohl defensiv als auch offensiv, weil in Spiel 4 ich habe Chris Paul selten so chaotisch gesehen wie am Ende von Spiel 4 und so frustriert. Ne? Also es wirkte da echt ein bisschen, als würde ihn diese Defense einfach ein bisschen rausnehmen. Und da fehlte dann irgendwie so ein bisschen die Antwort der Suns. Und die Pelicans haben das sehr gut geschafft, irgendwie so dieses Possession-Game auch für sich zu entscheiden. Also hatten mehr Rebounds, haben Turnover forciert. Und normalerweise begehen die Suns halt keine Turnover. Das war schon relativ speziell. Und ich finde jetzt, in Spiel 5 sah es halt einfach wieder auf beiden Seiten besser aus. Also sie haben mehr Druck auf die Pelicans Ballhändler ausgeübt, hatte ich den Eindruck. Sie haben ja auch irgendwie mehr Turnover forciert. Also Ingram hatte 5. Insgesamt hatten sie als Team 15. Also das ist schon relativ viel. Und haben es deutlich besser geschafft, die Pelicans so unter Druck zu setzen, hatte ich das Gefühl. Also da war die Defense definitiv mit ausschlaggebend und gleichzeitig hat es dann auch dazu geführt, dass es halt auf der Gegenseite teilweise schneller gehen konnte, was ihnen auch geholfen hat. Ja, wie gesagt, insgesamt, sie sahen einfach wieder mehr aus wie die Suns.
Ja, auch ein bisschen physischer gespielt gegen Ingram, ne? Ja. Mal gedoppelt und ja, so.
Es gab auch wieder viele Fouls deswegen, aber ja. Und also ich glaube, die Pelicans hatten 35 Freiwürfe, also ist schon auch wieder ordentlich. Aber es ist, hast du auch den Eindruck, dass das in diesen Playoffs nochmal mehr so ist als sonst, dass es irgendwie von Spiel zu Spiel komplett unterschiedliche Linien gibt und halt teilweise Sachen mal erlaubt sind, die woanders halt automatisch ein Flagrant 2 wären sozusagen und dann geht wieder nichts. Also jetzt in Bezug so auf die Celtics-Nets-Serie zum Beispiel, was da erlaubt war gegen KD, wäre jetzt in der Wolves-Grizzly-Serie nicht erlaubt, beispielsweise. Mhm. Also habe ich so das Gefühl, da sind das automatisch 80 Freiwürfe und irgendwie finde ich das schon ganz interessant oder ist das ein subjektiver Eindruck? Ne?
Muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ist mir jetzt auch so nicht aufgefallen. Aber ich würde jetzt deshalb auch nicht widersprechen. So. Ich finde es nur interessant, dass Giannis eigentlich seinen Ellbogen ausfahren kann, wie er will, und nie einen Offensivfoul gepfiffen bekommt. Also das
finde ich. Er ist ja auch Giannis.
Das möchte ich an dieser Stelle nochmal. Also er kann schon auch mal Patrick Williams mit dem ausgestreckten Arm wegschubsen, um dann zu stopfen. Und
warum ist Patrick Williams Gesicht auch in der Nähe?
Das ist halt seine Schuhe. Nee, war die Brust. War die Brust.
Die hat er erst
recht. Nur Alex Carusos Gesicht war dummerweise bei Carter in der.
Musste seine Nase auch immer in Sachen reinstecken, die ihn nichts angehen.
So ist es, ja. Aber da, ich wollte nur mal hier kurz leise Kritik. Und eigentlich im Endeffekt ist, dass die Serie läuft, wie sie läuft, zwischen Bucks und Bulls, liegt natürlich nur an dieser ganz, ganz miesen Linie der Refs. Ja. Sonst dann gar nichts.
Selbstverständlich.
Sonst dann gar nichts. Nee, wie gesagt, sorry, ich kann es jetzt tatsächlich einfach nicht sagen. Aber ich werde jetzt mal drauf achten und werde dir dann Bericht erstatten.
Finde ich gut.
Quasi eine Hausaufgabe.
Ja.
Fürs nächste Mal. Hast du noch irgendwas so zu Suns Pelicans, was du unbedingt loswerden wirst?
Herb Jones zum Beispiel. So, ich hatte den Eindruck, dass die Rollenspieler, die bisher halt in der Serie nicht so gut waren, teilweise von den Suns, dass sie sich jetzt in Spiel 5 irgendwie, dass das besser funktioniert hat. Bin ich mal gespannt, ob sich der Trend jetzt irgendwie bestätigt. Und gleichzeitig, auch wenn Spiel 5 jetzt nicht so gut war von Brandon Ingram, der ja auch schon wieder jetzt angeschlagen ist, weil er irgendwie sich am Finger wehgetan hat. Aber einmal ein Shoutout einfach an ihn, weil das schon echt eine sehr gute Serie ist von ihm. Und er gibt mir Tracy McGrady-Vibes. Weil da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch so siehst. Und es ist gar nicht mal unbedingt nur wegen seinem Spiel. Also gerade defensiv wäre das auch ein bisschen gemein. Da ist er halt immer noch nicht wirklich gut, aber eigentlich eher so, weil er permanent so aussieht, als würde er gleich einschlafen, dabei aber dir jederzeit 30 Punkte einschenken kann. Das ist so, ich glaube, was das angeht, ist er der Beste seit T-Mac.
Auf jeden Fall. T-Mac war auch Big Sleep, oder?
Ja.
War es nicht so? Ja. Und Ingram ist ähnlich und er hat auch sein Bewegungsablauf ist ähnlich smooth, finde ich.
Ja.
Also, und es ist irgendwie, ich schaue ihm echt gern zu, muss ich sagen. Also der Shoutout ist auf jeden Fall berechtigt und es stimmt schon so ein bisschen. Diese T-Mac-Vibes, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es so sagst,
ein bisschen T-Mac in Kombination mit Wiz Khalifa. So rein optisch.
Ja.
Stimmt. Also echt ein sehr guter Spieler. Und auch, also wie er so einerseits das Scoring und andererseits auch irgendwie das Playmaking mittlerweile verbessert hat, macht ihn echt zu einem echt sehr, sehr guten Offensivspieler. Also auch vor ein paar Jahren hatte ich immer so den Eindruck, dass es manchmal bei ihm halt geht eher so in Richtung Empty Calories. Und das kann man mittlerweile echt nicht mehr sagen. Also. Guter Dude. Und
gut,
wenn wir schon bei guten Dudes sind, Herb Jones Trikot würde bestellt werden, wenn er nicht bei den Pelicans spielen würde. Aber der ist schon.
Warum? Ein Pelican,
die Pelicans sind einzigartig. Einfach, die sind ein bisschen anonym, sagen wir mal so. Nein, aber es gibt ja auch, es gibt ja schon Herb Jones-themed T-Shirts, die mit Pelicans gar nichts zu tun haben, wo einfach nur Not on Herb und sein Gesicht irgendwie drauf sind. Sowas. Okay. Vielleicht braucht es das.
Es könnte sein. Herb Jones ist schon ziemlich geil. Dürfte wahrscheinlich auch in naher Zukunft in der berühmten Defensive Player of the Year-Konversation auftauchen.
Ja,
wenn er so weiter.
Also mal mindestens All-Defensive Team.
Ja.
Glaube ich, jetzt schon gebucht für nächste Saison. Also McCollum hat es ja so ein bisschen richtig gesagt. Er wäre jetzt schon drin, wenn Leute Pelicans-Spiele gucken würden. Ist nicht ganz falsch. Also könnte sein. Aber
und
dafür sind ja solche Serien gut, damit du halt auch mal so für alle diesen Durchbruch dann haben kannst.
Woran aber auch, wenn die Leute zuschauen, auch McCollum seinen Anteil hat, weil dieser Trade an sich ja schon durchaus ausgezahlt hat.
Ja, voll. Die Pelicans sind doch eigentlich auch das beste Argument dafür, warum das Play-In-Turnier keine so schlechte Idee ist. Weil ein anderes Team hätte jetzt wahrscheinlich die Suns weniger vor Probleme gestellt. Das ist halt, also die Pelicans waren ja echt im Arsch in dieser Saison. Also sind sie 3-16 oder so sind sie, glaube ich, gestartet. Oder 3-13. Also auf jeden Fall ganz, ganz
verheerend. Nicht gut auf jeden Fall, ja.
Und in früheren Situationen hätte das wahrscheinlich relativ schnell zum Abschenken geführt. Sie haben sich halt McCollum und Nance geholt, den ich auch in der Serie echt ziemlich gut finde und der so als Backup Switchable Big echt sehr, sehr gut brauchbar ist. Und haben halt ihre Saison umgedreht und sie haben ja trotzdem irgendwie, glaube ich, nur 36 Spiele insgesamt gewonnen, aber sind jetzt halt irgendwie ein würdiger Gegner. Und das finde ich halt ganz cool. Also weil halt dadurch, dass es dann über dieses Play-In läuft, sorgst du halt dafür, dass im Idealfall die beiden formstärksten Teams dann in die Playoffs kommen. Und das willst du ja sehen, weil ja, dann kann es halt eher dazu kommen, dass es halt in der ersten Runde dann auch noch ja, ein bisschen um was geht, ein bisschen interessanter ist.
Ja, ich meine, im Endeffekt, du belohnst auch so ein bisschen, wenn ein Team halt seine Saison komplett umdreht, so wie es die Pelicans gemacht haben. Also einerseits animierst du die Teams natürlich auch dazu, weil es die Möglichkeit gibt, ins Play-In zu kommen. Und weil es ja ab einem gewissen Entwicklungsgrad, glaube ich, auch einfach sinnvoll ist, einfach auch mal zu sagen, wir haben ja schon ein gewisses Talentlevel im Team und es ist halt diese Erfahrung, Playoffs ist durchaus auch schon mal was wert. Und bevor du sagst, wir versuchen jetzt wieder mit einem hohen Draftpick, der ja auch nicht garantiert, dass das alles funktioniert, mit einem hohen Draftpick irgendwie noch mehr Talent irgendwie anzusammeln, das dann aber immer noch kollektiv daran gewöhnt ist, dass du halt nicht in der Postseason spielst und halt dieses Spiel nicht kennengelernt hat. Also von daher ergibt es irgendwie Sinn und dann, ja, also Trade hat sich ausgezahlt, Pelicans machen Spaß und schauen wir mal, ob es tatsächlich ein Spiel 7 gibt, was natürlich schon krass wäre. Also, ja. Glaubst du dran? Oder meinst du, die Suns haben jetzt so ein bisschen ihren Groove gefunden? Oder?
Ich glaube, die Suns lassen sich das nicht nehmen. Ich glaube, sie wissen, also vor allem Chris Paul weiß auch, dass er nicht jünger wird und er nicht zu viel Energie verschwenden darf. Ja. Das wird natürlich nicht leicht. Also wenn du Jones und dann Alvarado bekommst, dann musst du halt schon auch relativ viel arbeiten. Und deswegen wird es halt sehr wichtig sein, dass halt gerade auch ein Campaign, gerade auch ein Bridges, gerade auch ein Cam Johnson irgendwie Entlastung bieten. Also weil in Spiel 4 hatte ich echt das Gefühl, sie wissen dann teilweise auch nicht, wohin mit dem Ball. Und es fehlt halt irgendwie so zusätzliches Ballhandling. Und in Spiel 5 sah man dann gelegentlich auch nochmal Holiday mit auf dem Court, damit halt noch jemand dabei ist, der irgendwie das Ganze, ja, vielleicht, also einfach ein bisschen Ballhandling-Pflichten übernehmen kann und so.
Ja, Bridges hat auch mal einen Ball gebracht, ne?
Also, ja. Und ich nehme an, da werden sie halt den Fokus mehr drauf legen und so halt ein bisschen diese ekelhafte Defense von den beiden so ein bisschen kontern und dann, glaube ich, sind die Suns souverän genug, das in 6 zu beenden. Aber gute Serie. Und also stell dir mal dieses Pelicans-Team mit Zion vor. Das wäre schon interessant.
Ja, brauchst du Zion oder traden sie ihn jetzt weg für noch mehr gutes Spielermaterial?
Ja, wahrscheinlich hast du... hast du den Bill Simmons Podcast gehört, wo er gefragt hat, ob man lieber Herb Jones oder Zion Williamson haben würde?
Ich hab das gehört, das wäre jetzt aber nicht meine Intention. Gut. Also. Aber the best ability is availability.
Ja, das stimmt.
Von daher.
Das stimmt übrigens nicht.
Ich weiß, aber ich wollte es trotzdem mal kurz. Ja. Tristan Thompson ist auch available.
Ja, witzigerweise hatte ich genau ihn gerade im Kopf.
Ja. Ja. Tristan Thompson ist auch besser als Zion Williamson.
Er ist halt einfach immer verfügbar. Ja. Die Tristan Thompson Experience kann ein bisschen mühsam sein, das kann ich bestätigen.
Ja, stimmt. Du kennst es ja aus eigener Erfahrung. Von daher, ja. Sonst, Mavs, Jazz, muss ich sagen, habe ich persönlich viel zu wenig gesehen bis jetzt, als dass ich groß was dazu erzählen kann. Es tut mir tatsächlich leid, irgendwie. Ja, ich weiß, hast du noch irgendwas zu den Jazz zu sagen, vielleicht? Nochmal.
Nein, eigentlich kann ich nur sagen, dass ich in der Spiel 4 ein bisschen sauer war auf die Mavs, weil sie es halt nicht einfach gewonnen haben. Und gleichzeitig aber auch dachte, oh, wie poetisch. Ein Lob von Mitchell auf Gobert für den Sieg.
Ja, ja.
Da ist jetzt bestimmt der Knoten geplatzt. Und dann haben sie auf den Teppich gekackt. In Spiel 5 und jetzt wird es dann vielleicht bald beendet und dann sehen wir mal, wie es mit den Jazz weitergeht. Aber nee, viel mehr habe ich dazu auch nicht jetzt zu sagen, weil es wirkt in Spiel 5 schon einigermaßen dominant und so, als hätten die Mavs jetzt endgültig rausgefunden, auch mit Luca, wie sie das ganz gut attackieren können und wie sie vor allem auch die Jazz gut verteidigen können.
Ja. Vielleicht schaue ich in Spiel 6 mal rein, um dann...
Gönn dir.
Heißt, das letzte Spiel vielleicht von Rudy und Mitchell zusammen.
Vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht run it back.
Ja.
Ja.
Unbedingt. Wir brauchen
noch eine Saison davor. Du wärst schwer dafür, oder?
Ja, klar.
Ja,
nein, ich wär dafür, dass Donovan Mitchell zu den Knicks getradet wird und sich dort dann mit Julius Randle permanent passiv-aggressive Vibes liefert.
Okay. Alles möglich. Alles möglich. Wir warten mal ab. Und bedanken uns jetzt für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und fügen natürlich hinzu, dass solltet ihr uns gerne öfter zuhören wollen und nicht wissen, wo das geht, gibt's hier die Antwort. Nämlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne Rezension. Hilft uns ja als Podcast. Spotify, Deezer, Amazon Music, Google. Wo auch immer ihr Podcasts hört, wir sind schon da. Und folgt uns gerne auf Twitter und Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei. wie gesagt, gibt es während der Playoffs, sofern wir es hinbekommen, es ist immer eine kleine Variable, gibt es bei uns immer, aber wir sind höchst motiviert, gibt es da extra Content. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.